Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Webcafé. Und ich begrüße alle Leute da draußen und natürlich wie immer meinen lieben Kollegen, den Kai.
Hallo, hallo.
Kai, ich bin ganz froh, dass du mit mir so spät noch aufnimmst. Wir haben es ja jetzt schon 17.26 Uhr. Am Dienstag nehmen wir heute ausnahmsweise mal auf. Aber du bist noch fit, oder?
Jetzt hast du es angesprochen, ne? Ich sitze ja hier schon seit tatsächlich 6 Stunden.
Oha.
Mit meinem Handout vorbereitet, nervös vor der Klasse am Tageslichtprojektor und warte darauf, dass hier mein Referatspartner kommt. Busverspätung, keiner weiß, wo er ist. Und jetzt endlich können wir aufstehen und loslegen. Aber im Prinzip ist schon Feierabend. Das heißt, ich habe hier heute vorbereitet 3 Gläser Wodka Bull und ein Kniffelset. Für mich ist jetzt hier Feierabend.
Ja, aber das Entspannte ist ja, dass wir heute eine lockere Folge vorhaben, wo wir, glaube ich, beide nicht besonders viel für vorbereitet haben. Ich unterstelle dir das jetzt einfach mal so. Und deswegen, glaube ich, ist das eine gute Feierabendfolge, die wir machen können.
Das sind ja beides Themen, die ich reingetragen habe. Dementsprechend habe ich hier zumindest so ein Stück jeweils zu den Themen stehen.
Ja, das ist gut, das ist gut. Aber bevor wir loslegen können, machen wir eine ganz kurze Einleitung, was wir für Getränke mit haben. Und dann habe ich noch 2, 3 Housekeeping-Themen. Also Kai, du darfst.
Sehr gut. Ich habe hier einen Cappuccino mit Koffein. Ich bin jetzt, fürchte ich, in dem Alter, wo ich das immer seltener machen kann, weil wenn ich mir noch so ein Koffein reinstelle, dann merke ich das im ganzen Körper, sag ich mal. Das muss ich gezielt machen, aber heute muss es mich ja über die nächsten 5 Stunden Podcast tragen. Deswegen habe ich mir das mal gegönnt, also ein leckerer Cappuccino. Und zusätzlich, das ist jetzt mein neues heißes Dingen, habe ich hier ein Glas mit Kefir, so 75% Kefir und dann einfach so einen Schluck beliebiger Fruchtsaft ohne Zucker obendrauf.
Mhm.
Das gibt dem Ganzen so eine bekömmliche Note. So Kefir sonst finde ich ein bisschen stramm auf der Zunge, aber mit so einem leckeren Schluck Fruchtsaft. Ich weiß, da ist auch Fruchtzucker drin und sowas, aber zumindest kein zugesetzter Zucker und das ölt auch schön die Zunge. Also das habe ich hier stehen.
Oh, hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Ja, wo du sagst, Kaffee, ich versuche mich ja immer noch dran zu gewöhnen, mehr als einen Kaffee am Tag zu trinken, aber ich werde dann auch hibbelig, genauso wie du das gesagt hast. Also ab dem dritten Kaffee kriege ich auch Kopfschmerzen.
Der Trick ist, Bohnen ohne Koffein zu kaufen.
Naja, okay. Kai, ich habe heute auch was Unspektakuläres mal zur Abwechslung dabei. Und zwar habe ich ja, glaube ich, in mal mindestens einer der letzten Folgen von einem Teeladen in Düsseldorf von so einer kleinen Teeboutique erzählt. Und auch da war ich jetzt wieder. Und da habe ich diesen, ja, was ist das? Mandelsahne heißt der, glaube ich, mitgebracht.
Mhm.
Und das ist so ein Tee, von dem ich ja ganz viele habe und die super lecker sind. Auch der hier ist wieder super. Ich habe im Vorhinein schon genippt.
Oh, mit ASMR.
Also wirklich genau das, was ich super gerne mag, aber am Ende natürlich auch unspektakulär. Es sind echte Mandelstücke drin, aber sonst gibt es, glaube ich, nicht viel zu erzählen dazu.
Mich wundert es ja schon, dass du jedes Mal neuen Tee hast zum Vorstellen. Ich stelle mir vor, ihr habt die ganze Wand voller so angebrochener Teepackungen, wo jeweils ein Stück raus fehlt. Und deine Frau guckt schon immer ganz verzweifelt, wenn du eine neue Sorte anschleppst.
Ja, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Tee ich wirklich trinke. Also es geht auch was durch. Und ich hole mir immer diese 50 Gramm Beutel. Ne? Also die wollen einem ja immer mindestens 100 Gramm andrehen. Und das sind wirklich so kleine Dinger. Da kriegst du nur ein paar Tassen raus.
Ah.
Aber für mich genau das Richtige, um sich durchzuprobieren. Und wenn dann wirklich mal ein Kracher dabei ist, dann hole ich mir da auch mehr von. Aber deswegen sonst mal kleine Beutel. Aber die Tees werden mir nicht ausgehen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Kai, ich habe noch ein paar Punkte vorher. Und zwar haben wir in einer der letzten Folgen, ich glaube sogar in der letzten, darüber gesprochen, wie hoch unsere Personalkosten sind, beziehungsweise der Anteil der Personalkosten an unseren gesamten Kosten. Und das hat mich nicht losgelassen, dass er keine Zahl parat hatte. Als guter Geschäftsführer muss man sowas ja eigentlich haben. Und ich habe es dir nachgeguckt. Wir liegen tatsächlich beim Personalkosten bei nur 61%. Und nur sage ich, weil wir in der letzten Folge da deutlich mehr geschätzt hatten.
Also das heißt 61% der monatlichen Fixkosten?
Der monatlichen Ausgaben.
Okay.
Also wenn ich mir die Ausgaben über die letzten 12 Monate angucke, ist von allen Ausgaben, die wir haben, also von allem Geld, das vom Konto runtergeht, muss man genau genommen sagen, sind 61% Personalkosten bei uns gewesen.
Das ist ganz schön wenig dafür, dass wir so viel Personal und sonst nichts haben.
Und ich kann dir das auch erklären, weil der zweitgrößte Posten ist nämlich Steuern und Abgaben.
Okay.
Und das sind 24%. Und da kommt es zusammen auf 85%. Ne? Und da sind dann natürlich jetzt hier in dem Fall auch so Mehrwertsteuergeschichten und sowas drin. Genau, also zusammen hast du dann 85%. Und dann kommt tatsächlich der nächste Punkt, wobei da bin ich jetzt nicht 100% sicher. Ich habe das hier schon vor ein paar Tagen aufgeschrieben. Ich habe hier Arbeitsausstattung mit 2,4% zum Beispiel nur stehen. Ne? Und da sind dann so Sachen drin, wie dieser Prompter, in den ich gerade reingucke, oder die neue Kamera, die ich mir gekauft habe.
Mhm.
Du hast ja die Kamera, die ich vorher verwendet habe.
Ja, dieser neue Hintergrund.
Der neue Hintergrund, genau. Und das sind ja eigentlich Kosten, die man so ich sag mal, als normalsterblicher Mensch würde man die alle jetzt als sehr teuer bezeichnen. Oder hier so ein Studio-Display, was ich vor mir habe und so. Aber in den Gesamtkosten geht es wirklich absolut unter. Und unsere Hardware und die Betriebskosten, auch Miete und so weiter, ist alles wirklich zu vernachlässigen gegenüber eben den beiden großen Punkten Personalkosten, Steuern und Abgaben. Genau.
Andererseits, dann sind ja noch 15% über. Da läppert sich dann der ganze Rest rein mit Software, die wir im Monat bezahlen und irgendwelche Anschaffungen. Okay.
Ja, wenn ich jetzt noch besser vorbereitet wäre, hätte ich jetzt auch das Dashboard noch auf und könnte dir noch speziellere Fragen beantworten. Aber ich glaube, für den ersten Eindruck reicht das.
Okay.
Dann habe ich was ganz Erfreuliches gelesen, dass nämlich jetzt SVG-Fav-Icons weit unterstützt werden, also in allen bekannten Browsern. Und das war mir immer so ein Dorn im Auge und ich habe in letzter Zeit ja jetzt so ein paar Webseiten gebaut und habe mich dann wieder damit beschäftigt, wie man auch coole Fav-Icons machen kann. Und dann herausgefunden, dass man wirklich in allen gängigen Browsern, also ich glaube weit über 85% von dem, was im Moment benutzt wird, und die restlichen Prozent verteilen sich dann viel auf so IE11 oder sowas. Also da ist immer die Frage, wie wichtig die Benutzer dann sind. Das hört sich fies an, ne? Naja.
Wer die IE11 benutzt, der hat...
Der hat es nicht verdient. Nee. Dem ist zumindest nicht wichtig, dass ein Fav-Icon da ist.
Ja, oder so. Der hat andere Probleme.
Naja, jedenfalls werden Fav-Icons jetzt wirklich überall auch mobil und so unterstützt. Und das finde ich richtig cool. Und es geht auch super einfach. Also du packst, wie du das jetzt im HTML auch machen würdest, diesen link-rel-Icon da rein und verlinkst dann da einfach dein SVG. Und das SVG selbst kann auch relativ einfach aufgebaut sein. Du kannst dann da sogar noch so Späße machen mit so Media-Queries, dass du hier auf den Dark- und Light-Theme, also Dark-Modus, auch noch eingehst. Und da kann man schon coole Sachen mit erzeugen. Das gefällt mir also ziemlich gut und habe ich jetzt auch schon angewendet und klappt einwandfrei und ist immer schön scharf.
Mit so einem Auge beobachte ich ja, was so abgeht in der HTML- und CSS-Welt. Und da kommen ja ständig neue Sachen raus, neue coole CSS-Features. Aber dadurch, dass wir selber eigentlich kein CSS und auch selber kein HTML schreiben, sind das immer Sachen, die bei uns nicht so unmittelbar relevant sind, wenn es jetzt irgendein neues Ding gibt. Das ist dann eher was, wo vielleicht die Tools, die wir benutzen, bisschen smoother unter der Haube funktionieren oder sowas. Deswegen kommt da selten irgendwas raus, wo ich denke, boah, das ist jetzt ein Feature, wo ich genau drauf gewartet habe, aber das klingt ja tatsächlich mal nützlich.
Ja, so ist es, genau. Ja, Kai, wenn wir sonst keine Themen vorweg mehr haben, dann würde ich ganz gerne auf unsere beiden Themen kommen und dann gerne erstmal auf eins. Und lass uns mal anfangen mit unserem neuen Podcast-Cover. Das haben wir nämlich jetzt tatsächlich inzwischen erstellt. Das haben die Leute bestimmt jetzt in den letzten Folgen auch schon gesehen. Das aber zu erstellen war schon auch ein gewisser Weg. Und Kai, du wolltest gerne nochmal drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, ne?
Ja, genau. Da steckt nämlich auch wieder dieses magische Wörtchen KI hinter. Und das ist wirklich was, da haben wir hier hinter den Kulissen lange drüber diskutiert. Nämlich, es ist ein KI-generiertes Logo. Also wir reden jetzt von dem Podcast-Titelbild, das wahrscheinlich auch hier in deinem Podcatcher gerade irgendwo zu sehen ist. Das vorherige war auch schon KI-generiert, wo man es vielleicht ein bisschen mehr gesehen hat. Und die große Frage, die vor allem ich gestellt habe, ist, können wir das moralisch vertreten, da jetzt mit so einem KI-Bild rauszukommen? Und meine Maßgabe ist immer, wir machen ja keinen KI-Podcast. Wir sitzen beide tatsächlich hier und reden über Dinge, die wir uns selber überlegt haben, mit Skripten, die wir sogar handschriftlich verfasst haben. Man muss immer überlegen.
Handschriftlich? Naja, handgetippt.
Handgetippt, genau. Halt nicht alles von KI generiert. Und das ist natürlich dieser Tage so das große Problem, dass da einfach unfassbar viel Flut von KI-Content gibt. Und meine Maßgabe ist, wenn das Erste, womit die Leute, die uns vielleicht noch nicht kennen, konfrontiert werden, wenn sie auf den Podcast stoßen, ein KI-generiertes Bild ist, dann ist das möglicherweise für die Leute, die es erkennen, schon so abschreckend, dass sie denken, boah, damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, das dann so kategorisch ausschließen, ohne uns überhaupt eine Chance zu geben. Das ist so die eine Sache, die ich mir bedacht habe. Und die andere Sache ist, KI basiert ja auf Trainingsdaten und insbesondere bei bildgenerativen KIs ist halt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die KIs auf urheberrechtlich geschütztem Material von anderen Künstlern basieren, die es zuhauf kostenlos im Internet gibt unter bestimmten Lizenzen und Bedingungen, die ignoriert wurden, um die Maschine damit zu füttern, um jetzt KI-Bilder zu generieren, die wiederum Künstler ersetzen. Und das ist das, wo ich moralisch Schwierigkeiten mit habe, zu sagen, ja, wir machen uns jetzt im Prinzip mit Urheberrechtsverletzungen gemein, indem wir die KI nutzen, um ein Bild zu generieren. Letzten Endes haben wir es jetzt aber doch gemacht. Und ich finde es ganz spannend, nochmal das Thema hier präsent in den Podcast mit reinzubringen, um das auch transparent zu machen und jetzt darüber zu reden, wie wir dann doch zu dieser Erwägung gekommen sind.
Ja, wenn du sagst, wir haben das gemacht, dann muss man ja ehrlicherweise sagen, ich habe das gemacht. Und damit will ich nicht angeben, dass ich das Logo gemacht habe. sondern du warst ja wirklich dagegen und hättest lieber zum Beispiel ein Foto gemacht hier in Köln bei uns, dass wir uns zusammen nett in einen Café setzen und dann wirklich ein Foto machen, wie viele Podcasts das auch haben. Und ich wollte aber gerne eine schnelle Lösung haben, eine schnellere Lösung haben und fand auch diesen, ja, ich sag mal, comicartigen Look irgendwie ganz ansprechend und habe mich deswegen dafür dann entschieden, das so zu machen. Und manchmal muss man einfach vorpreschen. Und dann ist jetzt darauf hinausgelaufen. Jetzt hast du aber auch gesagt, dass das ein KI-Logo ist. Das müssen wir natürlich so ein bisschen einschränken, auch bei der Vorgängervariante schon. Klar, das Bild oben war natürlich ganz eindeutig KI generiert und das jetzt ist auch weitestgehend aus einer KI rausgekommen. Kann ich noch was zu sagen? Das ist jetzt hier so ein C-Dream 4.5 gewesen, glaube ich nochmal im Speziellen fraglich, weil das vom ByteDance ist. Das gehört ja zum TikTok-Konzern, also ist eine chinesische Firma. Mhm. Und da weiß ich natürlich erst recht nicht, habe ich mich aber auch nicht beschäftigt, wie das da mit Urheberrecht und sowas dann aussieht. Ne? Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das Bild zwar von der KI kommt, aber von mir schon massiv nachbearbeitet wurde in ganz vielen Punkten. So beim alten Logo war das zum Beispiel dann dieser Webcafé-Schriftzug, den ich draufgelegt habe, weil das in der Zeit war, wo die KIs die Schriften noch nicht so sauber ändern konnten. Und hier zum Beispiel habe ich jetzt auch geguckt, dass die Ellipse, die im Hintergrund ist, dass sie tatsächlich auch elliptisch ist, weil die KI, das ist ganz interessant. Ich habe jetzt in letzter Zeit viele Bilder gemacht, wo ich kreisrunde Kreise brauchte und die KI kann keine runden Kreise machen, egal wie doll man sie darauf hinweist. Das sieht rund aus, ist es aber nicht.
Oha.
Genau, und das sind Sachen, die ich nachbearbeitet habe. Ich habe Linien nachgezogen, ich habe diesen Webcafé-Schriftzug drunter gesetzt, ich habe die Schrift selbst ausgewählt. Also ich könnte jetzt noch weiter darauf angehen, aber da sind schon auch noch einige Sachen von mir dahinter, auch die Hintergrundfarbe zum Beispiel habe ich ausgewählt. Und so würde ich jetzt sagen, ist das natürlich schon ein KI-Werk, aber ich glaube, uneditiert übernommen wäre es nochmal eine ganz andere Qualität, denke ich. Ne? Und das gibt dem vielleicht so diesen Human Touch, den du noch ein Stück weit vermisst hast, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, ist kein KI-Bild.
Ja.
Genau, und dann habe ich den natürlich gefüttert mit Fotos von uns. Und also ich habe bestimmt 60, 70 verschiedene Varianten über mehrere Tage, über verschiedene KI-Modelle durchgejagt, bis ich eine Optik hatte, wo ich sage, da kann man uns auch erkennen und damit komme ich zurecht und das sieht eben nicht ganz so KI-generiert aus. Ne? Hm. Also das mal so vorweg an Infos hier.
Ich habe natürlich auch eine leichte Position, weil ich wusste, dass es KI-generiert war, zu sagen, ja, mir gefällt nicht, dass das KI-generiert ist. Mhm. Wenn du es mir nicht gesagt hättest und vielleicht sogar alternativ gesagt hättest, guck mal, ich habe hier von einem fancy Künstler aus meinem Bekanntenkreis uns ein Logo machen lassen, ob ich dann auch gesagt hätte, na, das sieht irgendwie shady aus oder ob ich es dann blind geschluckt hätte. Also vielleicht für die Menschen da draußen, die uns gerne Feedback geben möchten, auch zu diesem Logo mit podcast@gene-it-systeme.de. Da würde ich mich freuen, wie so die Einschätzung von euch war, als ihr das Bild zum ersten Mal gesehen habt, ob ihr gedacht habt, boah, hier KI oder eben nicht. Und ich fand das ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe mich nämlich in dem Hintergrund ein bisschen in die Rechtslage eingelesen. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Rechtsberater, deswegen zitiere ich hier mal blind Dinge, die ich aus dem Internet gefunden habe. Und zwar ist es grundsätzlich so, dass Urheberrecht nach deutschem Recht nur ein Mensch schaffen kann. Und das heißt logischerweise, wenn eine KI etwas generiert, ist es grundsätzlich erstmal nicht urheberrechtlich geschützt, weil es kein Mensch geschaffen hat.
Oha, das Bild ist auch nicht mit KI. Ihr dürft es nicht nehmen.
Die relevante Frage ist dann, wenn man sagt, okay, wenn es insbesondere um Bilder geht, wie sehr hat denn der Mensch da künstlerischen Einfluss drauf gegeben? Und da ist tatsächlich die Meinung, dass wenn das Prompt Engineering schon elaboriert genug war, dass es als künstlerischer Akt interpretiert werden kann, dass dann die KI nur ein Tool ist, so wie Photoshop oder sonst irgendwas, und der Schöpfer trotzdem der Mensch dahinter ist.
Mhm.
Aber das heißt erstmal grundsätzlich, bei KI-generierten Bildern gibt es kein Urheberrecht. Das heißt, wenn unser Bild nur von der KI mit einem einfachen Prompt von dir gemacht worden wäre, hätten wir keine Handhabe dahinter, wenn andere Leute das benutzen. Der glückliche Zufall ist dadurch, dass du das ja jetzt noch so intensiv nachbearbeitet hast, ist ja künstlerischer Prozess von dir dahinter.
Mhm.
Und dementsprechend ist es sehr wahrscheinlich dann im Endeffekt doch auch urheberrechtlich geschützt.
Ich habe auch intensiv gepromptet, also das kann ich dir wirklich sagen.
Genau. Und in dem Zusammenhang bin ich auf die, jetzt muss ich hier in meinen Notizen gucken, weil das habe ich mir nicht gemerkt. Das war jetzt gerade Paragraph 2, Abschnitt 2 des Urheberrechtsgesetzes, was ich da erzählt habe. Und es gibt aber auch auf EU-Ebene eine KI-Verordnung, die sich eben genau mit solchen Rahmensetzungen beschäftigt und die jetzt seit diesem Jahr in deutsches Recht übertragen wurde. Und da gilt zum Beispiel, dass man explizit auf KI-Inhalte hingewiesen werden muss, wenn das nicht klar ist aus dem Zusammenhang. Das fand ich auch ganz spannend. Also kurzum, die Lage ist noch relativ schwierig und dann sprechen wir darüber, dass wir da keine KI genutzt haben, die in Deutschland oder Europa produziert wurde, sondern irgendwie im Ausland. Du hast gerade gesagt, ByteDance, wer weiß, was die Chinesen da zum Training genommen haben.
Mhm.
Und da ist es wohl so, dass wenn die tatsächlich nachweislich auf urheberrechtlich geschütztem Material trainiert wurden, dass dann auch das Ergebnis automatisch eine Urheberrechtsverletzung ist. Nur das nachzuweisen ist halt quasi unmöglich. Aber da zeigt sich, diese ganze rechtliche Lage ist schon schwierig, plus natürlich die moralische Lage, die ich da angesprochen habe.
Ja.
Und mein Totschlagargument oder was im Raum stand bei der Diskussion über dieses neue Logo war ja, es ist schon besser als vorher. Und deswegen habe ich mich auch letzten Endes dazu breitschlagen lassen, es zu akzeptieren, weil vorher war es ja noch weniger repräsentativ. Das neue ist ja zumindest ein bisschen persönlich. Und das Thema ist zumindest nicht vom Tisch, indem ich immer noch glaube, dass es das Beste wäre, wenn wir uns einfach mal zusammensetzen, ein cooles, echtes Foto machen. Du hast da ja jetzt extra so eine süße neue Ecke im Büro, wo sich das gut anböte. Und dann haben wir endlich ein gescheites Foto. Also es ist nur ein Zwischenschritt für mich, emotional.
Ja, Kai, mir gefällt sehr, sehr gut das Cover, wie es jetzt so ist. Und ich muss es jetzt mittelfristig nicht austauschen. Bin aber auch auf Feedback gespannt, wenn es das gibt. Und dazu muss man ja wirklich sagen, ich habe für das Logo jetzt am Ende so lange gebraucht. Also ich sage jetzt mal Logo, Cover. Ich glaube, offiziell ist es ein Cover. Aber ich glaube, kommt nicht so drauf an. Wenn ich gewusst hätte, wie lange ich dafür brauche, das mit AI so weit zu bringen, dass es halbwegs brauchbar ist und dann noch die Zeit, die ich reingesteckt habe, um es dann nochmal manuell zu überarbeiten, wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich es einfach selbst gemacht. Weil ich bin ja schon so ein bisschen designmäßig bewandert und komme auch mit Illustrator und Photoshop und so zurecht und hätte unsere Personas, also unsere Figuren, da schon auch nachzeichnen können. Und da glaube ich auch eine coole Optik, weil so der Look, wie das jetzt war, das kommt hier zum Teil dann von AI, ist schon klar. Aber ich glaube, ich hatte schon eine ganz gute Vorstellung, wie es aussehen soll und hätte es auch hingekriegt und wollte aber natürlich eine Abkürzung nehmen. Weil wenn ich so ein Bild hier selbst machen würde, ja, da würde ich jetzt mit meinem zwanghaften Perfektionismus bestimmt 2, 3, 4 Tage dran sitzen, bis das so ist, dass ich damit zufrieden bin. Und da wollte ich natürlich gerne eine Abkürzung nehmen. So lange habe ich jetzt vielleicht am Ende nicht gebraucht, aber ich sag mal, ein ganzer Tag ist da aber ganz locker reingegangen in die ganze Geschichte. Und da kann ich gerne noch ein bisschen weiter ausholen, weil mein Plan oder unser Plan war ja gar nicht, es mit AI zu machen, sondern wir wollten es ja tatsächlich von einem Künstler machen lassen und sind damit krachend gescheitert, Kai.
Ja, wobei da die Frage ist, ob die Methodik denn überhaupt die richtige war.
Ja, das hast du mir hinterher gesagt, danke.
Aber das finde ich ja auch ein interessantes Beispiel dafür, in welchen Zeiten wir leben. Aber du warst dann ja dran, vielleicht möchtest du es erzählen.
Genau, also ich habe gedacht, dann lass doch wirklich mal einen Künstler dran. Und wo findet man Künstler im Internet oder Leute, die einem sowas gestalten können? Und das Erste, was mir da in den Kopf gekommen ist, sind eben so Dienstleistungs-Freelancer-Plattformen, jetzt gerade für Design wie Fiverr oder es gibt ja auch das Auge. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich weiß, dass das früher mal so ein Ding war. Und ich habe mich dann dafür entschieden, bei Fiverr einfach meinen Account zu machen. Und da findet man hunderte von Anbietern, also Personen, Leuten, die sagen, sie können auch explizit Podcast-Cover machen. Und die haben dann in ihren Referenzen auch Podcast-Cover, die wirklich professionell und cool aussehen und auch handgemacht aussehen und alles. Und ich habe den Leuten wirklich gesagt, ich will einen handcrafted Podcast-Cover haben. Habe den Referenzbild, das ich mal ganz schnell AI gepromptet hatte, habe ich denen mitgeschickt. Sah noch ein bisschen anders aus als das, was es jetzt hier ist. Hab denen so die Rahmendaten mitgegeben, wer wir sind, wie unser Podcast heißt, was auf Cover mit drauf soll und so weiter und so fort. Und ich habe letztlich 3 verschiedene Künstler angeschrieben, erst 2 und als das nichts war, nochmal einen. Und ich habe von allen einfach nur KI-Material zurückgekriegt. Mal besser, mal schlechter, aber eindeutig KI-Material und wirklich weit weg von unseren Anforderungen. Und das fand ich genauso erschreckend wie traurig. Da frage ich mich halt, ja, ist die Kunst wirklich den Bach runtergegangen?
Ja.
Aber das finde ich schon extrem schade. Und ich wäre auch bereit gewesen dafür auch, ja, wenn ich jetzt auch 100 Euro, hört sich trotzdem lächerlich an für was Künstlerisches. Das ist natürlich alles geoffshored, das heißt, da reden wir über andere Stundensätze. Aber ich sag mal, wenn mir das Logo, was wir jetzt haben, das Cover, wenn mir das jemand angeboten hätte, wäre ich sofort bereit gewesen, dafür 1.000 Euro zu zahlen. Aber ich habe niemanden gefunden, der es mir in der Qualität macht. Und deswegen habe ich die Sachen bei Fiverr, ich glaube, alle auch gerefundet bekommen, weil ich denen dann gesagt habe, ich habe euch explizit gesagt, ich will was handcrafted haben und ich habe euch die Vorgaben gegeben. Dann haben die oft nochmal ein anderes AI-Bild hinterhergeschickt und man hat auch gemerkt, das sind automatisierte Antworten von AI, die man da überhaupt bekommt. Also man spricht da gar nicht richtig mit einem Menschen. Ja, und dann habe ich das refundet, habe das Geld zurückbekommen und habe viel Zeit verschwendet und war so schlau wie vorher.
Also in meiner Bubble ist Fiverr so ein bisschen so eine Meme-Seite, weil man dafür günstig Geld Leute dafür kaufen kann, Quatsch zu machen.
Mhm.
Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Kanal gewesen wäre, um hochwertige Künstler anzusprechen. Bin sicher, da gibt es separate Kanäle. Aber dass wir die schon nicht kennen, ist ja ein Zeichen dafür, dass das jetzt nicht so sonderlich publik ist. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob wir nicht einen anderen Kanal gewählt hätten, ein besseres Ergebnis bekommen hätten insgesamt.
Du hast aber auch keine Idee, wo man das jetzt besser hätte machen können.
Nein, nicht so aus dem Stand.
Also was ich jedenfalls sagen kann und das vielleicht so als Takeaway hier, Fiverr für, ich sag vielleicht mal sogar allgemein Grafikdesign, macht eure eigenen Erfahrungen gerne, aber erwartet euch nicht zu viel.
Zumindest eins für die Wissenschaft, Felix. Da bin ich ja immer froh drum, wenn man für die Wissenschaft mal sowas ausprobiert.
So ist es, genau. Aber wie gesagt, allgemein bin ich jetzt ganz zufrieden mit dem Cover und freue mich, dass wir ein bisschen moderner daherkommen und man unsere Gesichter auch mal sehen kann. Ich glaube, dass demnächst auch tatsächlich mal so die ersten Shorts, Reels, wie auch immer man das heute nennt, auch online gehen. Mindestens mal bei Instagram, vielleicht auch sogar bei LinkedIn oder so. Ihr werdet es irgendwie mitkriegen. Und dann werdet ihr auch sehen, dass man uns halbwegs erkennen kann auf diesen Comic-Grafiken, die wir da haben.
Ja, du bleibst ja optisch immer ungefähr ähnlich. Ich wandle mich ja ständig.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Schwierig für die KI, da am Ball zu bleiben. Aber ich muss nochmal sagen, ich bin insgesamt auch doch ganz zufrieden mit dem Cover. Also insbesondere zu dem, was es vorher war. Und die Mühe, die du da auch reingesteckt hast, also du hast ja auch auf mein Feedback gehört und wir sind uns da schon einem sehr guten Ergebnis angeglichen.
Stimmt, ich habe deine Augenfarbe noch verändert, auf deinen Wunsch zum Beispiel.
Das war meine Freundin, der war das wichtig. Ja. Ich finde jetzt zumindest, wenn die neuen Folgen so in meinem Podcatcher auftauchen, wo auch andere sind, da ist jetzt nicht so ein gravierender Unterschied im ganzen Stil, wie es vorher war. Also man braucht ja ein relativ kompaktes Vorschaubild in den Podcatchern, damit das auch in klein gut dargestellt wird. Mhm. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine sehr gute leserliche Variante gefunden, die auch so ein bisschen Charakter hat. Also ich bin zufrieden.
Genau. Ja, da können wir sicherlich noch weiter drüber philosophieren, aber ich sag mal, für den Moment soll es das hier gewesen sein.
Ja.
Genau. Kai, wir haben noch ein Thema, was mich interessiert und worüber du auch gerne sprechen möchtest. Und das ist unser zweites Thema heute. Da geht es um deine Producer-Rolle, die du exklusiv erfunden hast und ganz toll ausfüllst, wie ich finde. Und da wäre ich ganz froh, wenn du uns heute so ein bisschen in deine Gedankenwelt mitnimmst und uns einfach mal eben abholst.
Gerne, das finde ich an sich schon ein spannendes Thema, weil es mir in meinem Verständnis in der täglichen Arbeit geholfen hat. Aber noch spannender ist es jetzt geworden, weil jetzt meine KollegInnen auch immer mehr zu ProducerInnen werden und deswegen das ganze Thema nochmal frisch aufgekommen ist. So ein Producer, das kennt man vielleicht aus dem Film oder bei Videospielen oder bei Musik gibt es das ja auch, das im Prinzip in allen so kunstschaffenden Bereichen. Und das beschreibt, wenn ich es mal ganz grob abstrahiere, eine Rolle, die so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, nämlich zwischen dem Stuhl, der das Geld gibt und dem Stuhl, was das Produkt schafft. Und der Producer hat als Aufgabe, ein Ergebnis zu produzieren. So, warum ist das für uns relevant? Ich gehe vielleicht einen Schritt zurück und erkläre einmal kurz, nochmal zur Erinnerung, wie bei uns eigentlich so eine übliche Projektstruktur ist. Nämlich, wir arbeiten viel, größtenteils, mit so kleinen oder mittelgroßen Betrieben zusammen, wo dann eine Person von denen auf uns zukommt und sagt, hey, für unseren Betrieb, für irgendwas haben wir diesen und jenen Painpoint. Wir möchten gerne dies und jenes entwickeln. Ihr helft uns in der Umsetzung. Und daraus ergibt sich schon ganz automatisch, finde ich, so ein Gefälle von, die sind halt die Auftraggeber, der Kunde ist König und wir machen, was die wollen. Und wenn man dann noch die Arbeit vielleicht weiterleitet an Mitarbeitende, die das dann als ProgrammiererInnen umsetzen, dann ist noch mehr so das Gefälle von, ja, die bekommen eine Aufgabe, setzen die um und fertig. Was dann aber dahinter steckt als Konzept, was ich ja vielleicht jetzt nicht exklusiv entdeckt habe, aber was mir zumindest die Augen geöffnet hat, dass es irgend so etwas wie den Producer, nämlich so eine übergeordnete Figur, die das Produkt im Sinn hat, auch für die Softwareentwicklung total hilfreich ist. Und wenn wir das nicht auf unserer Seite haben, fehlt das so ein bisschen. Das war jetzt sehr abstrakt. Was meine ich damit? In so einer normalen Dienstleisterrolle ist immer so ein bisschen das Problem von, wer hat denn jetzt letzten Endes die Verantwortung? Und so im Programmieralltag ergibt es sich immer wieder, dass Fragen aufkommen. Wie soll jetzt irgendwas technisch gelöst werden? Was ganz genau im Kleinsten ist die Anforderungen? Was soll eigentlich passieren hier und da und so? Und die Schwierigkeit, wenn es keinen Producer auf unserer Seite gibt, ist, dass die KollegInnen diese Frage haben und leiten sie dann erstmal an mich weiter, wenn ich jetzt in dem Fall der Projektleiter bin. Und ich leite sie dann an den Kunden weiter und dann muss der sich damit beschäftigen. Und dieser ganze Kommunikations-Roundtrip hat zwei Effekte. Zum einen dauert es recht lange, weil in der Zwischenzeit, wenn auf die Antwort einer Frage gewartet wird, nicht weiterentwickelt werden kann. Und zum Zweiten, und das ist das eigentliche Problem, der Kunde selber hat meistens gar nicht so einen klaren Plan davon, was er eigentlich gern hätte, sondern der hat irgendwie so einen undefinierten Painpoint in seinem Ablauf, den er gerne gelöst haben möchte, ohne aber so ein wirklich krasses Konzept davon zu haben, was da jetzt eigentlich der beste Lösungsansatz ist.
Jetzt kommt gleich Producer als König.
Ja, genau. Das ist nämlich mein Proposal, dass man sagt, wir übernehmen die Producer-Rolle und das bedeutet, wir sind die oberste Autoritätsinstanz. Hm. Wir entscheiden Dinge, wir sorgen dafür, dass das Produkt auf den Weg kommt und dass das Produkt entwickelt wird.
Mhm.
Und das führt eben dazu, dass wir Entscheidungen selbstständig treffen, vielleicht sogar, natürlich immer relativ gesehen, über den Kopf des Kunden hinweg, weil der eben nicht die magische Quelle der hundertprozentigen Kompetenz ist, sondern auch nur so ein kleines Glied in diesem großen Getriebe, was nachher ein Produkt erzeugt, das man nutzen kann als Ressource, wenn man wissen möchte, wie der Arbeitsablauf bei denen in der Realität ist oder so, aber nicht so als ultimative Quelle von, wir müssen alles so machen, wie der es gerne hätte.
Du hast jetzt ganz toll in eigenen Worten wiedergegeben, was andere bestimmt mit tollen Fachbegriffen auskleiden würden. Und mir kommen so aus meiner Zeit vom Studium und so aus meiner Tätigkeit ganz viele Begriffe in den Kopf, die ich hier mal eben dir einfach entgegenschmeißen will. Und ich kenne ja deine Rolle ganz gut und weiß ja auch, wie wir hingekommen sind und wo die Probleme waren, warum wir da hingekommen sind. Und bin mir nicht ganz sicher, wo ich anfangen soll, aber vielleicht rollen wir mal so auf. Wir haben ja bei uns ein Team von, sagen wir mal, in etwa 10 Leuten und die allermeisten davon sind Vollzeit-Senior-Entwickler. So, wir haben eigentlich keine juniorigen Leute im Moment und eigentlich auch keinen Wasserkopf-Overhead im Sinne von Leuten, die nicht richtig entwickeln. Gibt es natürlich Ausnahmen, wie die liebe Lisa, die uns diesen Podcast hier schneidet, aber im Wesentlichen sind wir alles Entwickler. Und in anderen Agenturen, in anderen Beratungen, in anderen Firmen läuft es ja so, dass man ganz viele Leute dazwischen hat, die auch zwischen dem Kunden und den Entwicklern stehen. Und das sind dann so Leute wie Key Account Manager, Projektmanager, also Leute, die die Anforderungen vom Kunden, also die Fachlichkeit letztlich versuchen, so ein bisschen in technische Sachen zu übersetzen und dann geht das irgendwie an ein technisches Team. Und unser Ansatz ist ja, wir wollen eigentlich diesen Zwischenschritt nicht haben, weil die Idee der Kommunikation geht natürlich auch irgendwo was verloren. Und jetzt will ich gar nicht die Kompetenz von Key-Account-Managern und so in Frage stellen oder Projektmanagern. Bei größeren Projekten sicherlich auch sinnvoll. Haben wir ja bei uns in Projekten auch schon gehabt. Aber ich glaube, dass das auch einen Riesenvorteil hat, wenn der Kunde direkt mit einem Entwickler sprechen kann, dann aber bestenfalls mit einem Entwickler, der fachlich so mitdenken kann, dass er eben die Rollen so ein bisschen vereinen kann. Und das ist genau das, wie ich diese Producer-Rolle, wie du sie nennst, verstehe. Weil eigentlich ist es die Kombination aus einem Key-Account-Manager, Projektmanager, vielleicht dem Vorgesetzten von anderen Entwickelnden, also einem Senior-Dev oder einem technischen Leiter, nenn es wie du willst. Und du verbindest eigentlich diese Rollen und übersetzt selbst auch die fachlichen Anforderungen dann in Software. Und das kannst du eben gerade deshalb besonders gut, weil du von Software Ahnung hast.
Und ich habe aber idealerweise auch vom Umfeld des Kunden Ahnung. Und das habe ich schon so oft in meiner Karriere erlebt, dass der Kunde irgend so eine vage Problembeschreibung an uns heranträgt und sagt, hey, könnt ihr das mal so und so machen?
Mhm.
Und statt dann zu sagen, Kunde ist König, wir machen das genauso, wie der das gerne hätte, gehen wir uns hinterfragen das und sagen, okay, ich weiß, im Projekt haben wir schon das so und so gemacht, das wird ja hier total gut reinpassen, was ist, wenn wir das kombinieren? Und dann sagt der Kunde, gar nicht dran gedacht, das ist ja fantastisch. Mhm.
Und das muss man als junger Entwickler erstmal verstehen, dass man dem Kunden auch sagen kann, lass uns das doch anders machen.
Genau.
Oder viele Kunden kommen ja mit Designs um die Ecke. Also ich habe zum Beispiel gestern jetzt ein Angebot geschrieben, wo jemand mit KI schon mal ein Design vorgelegt hatte, was natürlich total cool ist, weil es uns hilft, das zu verstehen und weil wir auch schon mal eine Gesprächsgrundlage haben. Und da ging es darum, dass man erst CSV-Dateien hochlädt, dann die in einer gewissen Weise verarbeitet und dann wieder runterlädt. Und der Hochladen-Menüpunkt war aber ganz unten in einem Sidebar-Menü, was dann zum Teil sogar außerhalb des Callbereichs war. Und dann war natürlich mein erster Vorschlag so UI-UX-mäßig. Also ich will eigentlich das Programm aufmachen, wenn ich noch nichts hochgeladen habe, soll mir das ins Gesicht springen, dass ich da irgendwas hochladen soll. Also ich will den Benutzer führen. Und da muss man eben nicht blind das Design übernehmen oder muss nicht blind die Anforderungen vom Kunden übernehmen, sondern das ist ja genau die Idee, die wir haben, dass wir mitdenken wollen, dem Kunden auch Vorschläge machen und ja, manchmal auch ganz frech andere Ideen einwerfen, obwohl der Kunde einem vielleicht so explizit gesagt hat, er möchte es anders. Machen wir jetzt nicht, dass wir vorrennen und dann kriegt er ein anderes Produkt, sprechen das natürlich ab. Aber das verstehen wir natürlich schon so ein bisschen als unsere Kompetenz auch.
Genau, ich habe ja schon öfter gesagt, wir sind keine Entwickler, wir sind Projektpartner.
Mhm.
Und dazu zählt eben genau das zu, dass wir eigene Ideen einbringen. Wir wissen ja, was technisch möglich ist. Wir geben Input und sagen, hey, ja, coole Idee.
Genau.
So könnte man das noch einfacher machen. Und dann ist das so ein fruchtbares Hin und Her. Und das ist genau der Schritt, diese Producer-Rolle von den Kunden nicht als König betrachten, sondern nur als Mitarbeitenden, die insbesondere für so werdende Senior-Entwickler, glaube ich, schwierig ist. Weil da lernt man ja die ganze Zeit, okay, ich bekomme Aufgaben entgegen und habe die ganze Zeit so eine höhere Instanz über mir, also vielleicht innerhalb des eigenen Unternehmens oder vielleicht auch auf der anderen Seite, die durch Erfahrung und Domänenwissen im Projekt schon eine Autorität über mich haben. Und wenn die was sagen, dann ist das erstmal so gesetzt. Aber je kompetenter die Leute werden, und das ist ja zum Glück der Fall, da haben wir ja in den letzten Jahren fantastischen Fortschritt gehabt, sodass die ganzen Leute jetzt selber schon in diese Producer-Rolle reinrutschen, weil sie so kompetent sind. Aber die müssen sich jetzt eben alle vergegenwärtigen, dass sie jetzt immer und immer mehr eigentlich in der autoritären Position sind, um solche Dinge zu challengen, zu hinterfragen, einfach mal Entscheidungen zu treffen. Und jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, ja, aber letzten Endes ist der Kunde ja derjenige, der Geld bezahlt. Also wird er ja auch das letzte Wort haben. Wo kommt denn diese Autorität her, mit der wir die Entscheidung treffen? Und da ist das Zauberwort Kommunikation.
Wie immer.
Da, 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 da. Der Plan ist ganz einfach. Wenn ich einfach die ganze Zeit in einem stetigen Strom den Kunden fortlaufend informiere über alle Entscheidungen, die ich so treffe, hat der Kunde jederzeit die Gelegenheit, da einzugreifen. Und das funktioniert dann nach dem Konzept des stillschweigenden Zugeständnisses, wenn ich dem die ganze Zeit sage, hör mal, wir machen gerade das, da hat sich dieses Problem ergeben, deswegen dauert es ein bisschen länger, da probieren wir jetzt nochmal diese Variante oder das, oder wir haben uns für diesen Weg entschieden, das geht auch noch. Dann hat der Kunde gar keine Möglichkeit, nachher zu sagen, ja, was habt ihr denn da gemacht? Und dann kann ich jederzeit sagen, hey, schau mal hier, ich habe es die ganze Zeit geschrieben, hättest du ja eingreifen können.
Ja, bestenfalls produzieren wir ja gerade deshalb eben keinen Blödsinn. Und das Produkt wird dann eben besser, als wenn wir einfach nur die Kundenanforderungen hinterherlaufen. Und dann denkt der Kunde sich da, oh, weiß vielleicht auch, dass er selbst beauftragt hat, ist aber vielleicht nicht so wahnsinnig sinnvoll gewesen am Ende. Genau, und das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Kunde keine Vorstellung davon hat, wie seine Software aussehen soll. Das auch überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit, so dass wir unsere technische Expertise mit einbringen, auch sagen können, was dauert zum Beispiel lange, wo sind viele Aufwände drin, und dann kann der Kunde sich hinterfragen, ist ihm das das wert? Das sind halt die Sachen, die ganz wichtig sind. Und du hast das eben schon angesprochen, so was so einer der Hauptpunkte ist, die Leute sollen halt in die Verantwortung kommen. Also sollen verantwortlich für die Software mindestens mal auf unserer Seite sein und sollen sich auch ein Stück weit damit identifizieren. Also sagen, das ist mein Baby, mein Produkt, das ich entwickle, dafür bin ich verantwortlich. Und das hilft mir natürlich in der Geschäftsführung total, weil das Idealszenario sind Projekte, die bei dir liegen, aber wir fallen auch andere Entwickler und Entwicklerinnen bei uns ein, wo ich die Projekte einfach abgebe und bestenfalls einmal im Monat was davon höre, nämlich genau dann, wenn ich die Stunden abrechnen kann. Der Kunde ist super happy mit dem Produkt. Ich lasse mich ab und zu mal auf den neuesten Stand bringen, wie es im Projekt aussieht. Aber eigentlich brauche ich damit nichts zu tun haben, weil ich wäre ja genau nur so eine Zwischeninstanz in dem Projekt, die dann wiederum übersetzt. Und ich bringe natürlich gerne meine Erfahrungen ein, wenn es da mal zu Design kommt oder zu verschiedenen technischen Entscheidungen und so. Natürlich sprechen wir uns auch ab, aber die Hauptverantwortung soll eigentlich bei dem Entwickelnden liegen dann in dem Moment.
Genau, und das bedeutet vor allem natürlich Kommunikation, das habe ich gerade schon gesagt, aber eben auch Proaktivität, dass ich nicht derjenige bin, der darauf wartet, dass der Kunde irgendwie auf mich zukommt und sagt, hey, wie ist dann der aktuelle Stand? Sondern dass ich idealerweise die ganze Zeit im Blick habe, was ist der aktuelle Stand, was gibt es für Blocker, was wartet worauf, wo ist der Zeitplan? Und das proaktiv kommuniziere. Also man kann da gar nicht zu wenig kommunizieren, weil wenn es dem Kunden zu viel ist, dann kann er halt seinen Kanal muten und da abends einmal reinschauen. Aber so rum ist es auf jeden Fall besser, als eine Woche zu schweigen und dann irgendwie so einen Informationsblurb rauszupusten. Der Kunde sagt, ja, aber warum ist denn das nicht das? Und dann ist schon zu spät.
Du meinst, man kann nicht zu viel kommunizieren, ne?
Man kann nicht zu viel kommunizieren, genau. Was habe ich gesagt?
Genau, ja, nicht zu wenig.
Ach so, ja. Also immer, wie in jeder Beziehung, ne? Kommunikation ist key. Und ich habe ein fantastisches Beispiel. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber es war eine Aufgabe zu erfüllen und es gab im Prinzip drei verschiedene Lösungen, von denen jetzt keine offensichtlich die beste ist, sondern alle waren so gleich gut, hatten Vor-, aber auch starke Nachteile, sodass es da jetzt nicht so einen idealen Pick gab. Und da war jetzt die Frage, okay, wie machen wir weiter? Und die Person auf der Gegenseite, die vielleicht am ehesten die Autorität darüber hatte, war jetzt aber gerade eine Woche im Urlaub frisch. Und der natürliche Prozess wäre dann gewesen, okay, die Person, die entscheidet, ist eine Woche im Urlaub, dann bleibt das Problem jetzt eine Woche unbehandelt, hat auch keiner was von.
Klassiker.
Da war dann meine Maßgabe zu sagen, okay, du bist jetzt hier die Producerin, der Producer, du hast die Verantwortung, das Projekt nach vorne zu bringen. Du entscheidest jetzt einfach was, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir machen damit weiter und du kommunizierst das aber in einen möglichst offiziellen Kanal, wenn du es jetzt der Person gerade schreibst, von der du weißt, dass sie im Urlaub ist, vielleicht ein bisschen ungünstig, aber zum Glück hatten wir so einen öffentlichen Kanal, wo 5, 6 Projektbeteiligte drin waren. Da hätte jederzeit einer sagen können, hey, das passt uns nicht, deswegen oder deswegen. Hey, lass uns mal die Entscheidung vertagen, weil die Person ist gerade nicht da oder sowas. Ist nichts passiert? Und das ist in meinem Auge so ein stillschweigendes Zugeständnis von, wir machen das jetzt so und können im Nachgang diese Autorität sammeln aus, naja, wir haben es euch ja gesagt. Und dass ihr, der Kunde, dann kein System dafür habt, das aufzufangen, wenn jemand eine Woche im Urlaub ist, ist dann halt so ein bisschen euer Problem. Wir haben halt das Produkt nach vorne gebracht. Wie immer, nicht um jeden Preis. Ne? Wir wollen alle ein schönes Produkt haben, deswegen sind wir tief im Austausch. Mhm. Im Zweifel ist es eben hilfreich, da selber die Kappe sich aufzusetzen und zu sagen, ich proaktiv suche die Kommunikation, gebe einen Überblick über das Projekt und solche Sachen.
Und dafür muss ja der Kunde nicht mal im Urlaub sein, sondern wir kennen das ja alle, die Kunden haben auch einfach wenig Zeit. Und das ist ja genau das, warum die uns engagieren und nicht vielleicht andere Leute, weil die wissen, bei uns kannst du eine Software beauftragen, du kannst einen Scope geben, du kannst sagen, ich brauche ein Produkt in der Richtung mit den Spezifikationen. Und die wissen, wir können auch alleine laufen. Wir denken mit, wenn im Design irgendwelche Fehler sind, dann können wir die ausbügeln. Wenn Fragen da sind, dann machen wir vielleicht erst an anderer Stelle weiter. Und das ist ja genau das, glaube ich, was uns auszeichnet. Und ich denke da an ein Projekt, was du federführend betreust und wo du, glaube ich, dran deine Producer-Rolle auch so ein bisschen entwickelt hast.
Ja.
Da hast du den direkten Kontakt mit dem Geschäftsführer, der ständig unterwegs ist, der einfach wenig Zeit hat. Und ich nehme das so wahr, ohne dass er es jemals gesagt hätte, dass er das unglaublich schätzt, dass du ihm einfach ganz viele Entscheidungen abnimmst. Und du machst ja zum Beispiel im Vorhinein, schreibst du Aufgabenlisten auf und sagst, guck mal, sie haben das, das und das uns schon mal gesagt, was als nächstes als Aufgabe anstehen könnte. Meiner Meinung nach ist das und das vielleicht das, was wir als nächstes angehen sollten. Und dann kann er daraus auswählen. Schreibt nur zurück, jo, Punkt 1, Punkt 2 machen wir, Punkt 5 ist nicht mehr wichtig. So. Und genauso machst du auch wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich weiß gar nicht, wie jetzt im Moment der Rhythmus ist, machst du so ein Recap und sagst, gucken Sie mal, an der und der Stelle haben wir diese Woche gearbeitet. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger geworden. Hier ist ein bisschen schwierig. Da warten wir auf Rücksprache von dem und dem. Und du nimmst so die Punkte, die immer im Gange sind, eigentlich immer wieder auf und updatest ihn. Und ich würde mich wundern, wenn du jemals eine Antwort auf diese Mail gekriegt hast. Und dennoch glaube ich, dass das extrem weiterhilft. Weil auch wenn das nur mit einem Auge überfliegt oder auch mal eine Woche nicht liest, aber er weiß immer, er kann es immer nachlesen, wenn er mal daran interessiert wäre. Und er weiß immer, da ist ein Fortschritt. Und wenn wir ihm dann am Ende des Monats eine Rechnung über 15.000 oder 20.000 Euro auf den Tisch legen, dann hat er nicht nur das Gefühl, sondern er weiß, da ist auch wirklich was vorangegangen und er hätte jederzeit auch eingreifen können. Und solange er mit dem zufrieden ist, was wir von uns aus machen, ist alles tipptopp, ne?
Genau, es geht mir gar nicht darum, dass er das gelesen hat. Es geht mir darum, dass ich es geschrieben habe.
Mhm, hilft ja auch schon, ne?
Weil ich mich dann jederzeit nachher darauf berufen kann und sagen, ja, schauen Sie mal hier, hier habe ich das vorbereitet. Mhm. Sie haben 5 Wochen nicht darauf geantwortet, was wir als nächstes machen. Ich habe das ausgewählt, was meiner Meinung nach am besten für das Produkt ist. Mhm. Sie hätten jederzeit eingreifen können, haben Sie nicht getan. Damit ist das die Art von stillschweigender Bestätigung, die ich gesagt habe. Und das gibt mir halt die Sicherheit, diese Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, wenn die nachher gechallenged werden, und das ist ja immer so bei Entscheidungen, kann ich die aber gut argumentieren. Und das bringt mir eben diese Sicherheit, das Produkt insgesamt voranzutreiben.
Aber es wird ja gar nicht gechallenged, ne? Das ist ja der Effekt davon, weil die Kunden wissen und schätzen das ja genauso.
Genau.
Und wissen ja, dass wir nicht einfach Sachen machen, sondern dass wir dann Sachen machen, wenn das so unser Verständnis davon, dass wir auch ein Agreement dafür haben.
Genau. Ich habe dann letzten Endes gar nicht die Verantwortung für Entscheidungen, sondern dadurch, dass ich die kommuniziere und der Kunde nicht widersprochen hat, ist er derjenige wieder, der die Entscheidung dafür hatte, weil er hätte einsprechen können. Und das gibt einfach so viel Sicherheit und auch Geschwindigkeit im Produkt, weil wir einfach vorankommen damit. Und das ist fantastisch.
Mhm. Und du hast das eben gesagt, was dir hilft, ist ja, dass du es auch schreibst. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil das hat ja gleichzeitig den Effekt, wenn du 3 Wochen hintereinander schreibst, ach übrigens an dem Punkt sind wir immer noch nicht weiter oder da warten wir immer noch auf eine Antwort. Das ist natürlich einfach zu sagen, du machst eine API, da kommt keine Response, ist jemand anders dran schuld, wir schreiben eine E-Mail und dann guck mal, wann die Antwort kommt. Und vielleicht kommt es ein halbes Jahr später, vielleicht kommt es 2 Monate später. In dem Moment, wo du das wöchentlich schreibst, erinnerst du dich dran und denkst, ach komm, da fasse ich doch vielleicht nochmal eben nach, ne? Und du hast immer so ein bisschen im Blick, welche Aufgaben sind überhaupt gerade aktuell. Und das finde ich, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass du zumindest bei dem Projekt Sachen mal vergessen hast, unter den Tisch gekehrt hast oder dass die irgendwie nicht bearbeitet wurden. Und ich lese die Mails ja tatsächlich auch mit. Du schickst es mir, ich glaube, zumindest regelmäßig im CC. Also ich kriege regelmäßig Mails.
Der Kanal so groß wie möglich, ne? Damit die möglichst viele Leute wieder sprechen können.
Genau. Aber das ist für mich ganz toll, weil ich lese die auch nicht mit wahnsinnig viel Verstand, sondern ich fliege einmal drüber, gucke, ob da irgendwas drin ist, wo vielleicht ein bisschen kontrovers ist oder so. Oder wo ich nicht mit einverstanden bin. Aber im Normalfall brauche ich da keine Minute für. Dann werden die archiviert. Ich bin ein bisschen auf dem Stand und bin froh, dass das Projekt auch ohne mich läuft.
Wir müssen ja vielleicht bei der Gelegenheit mal drüber sprechen, wie ich so Projektmanagement mache. Also konkret in ClickUp-Tasks organisiere mit Deadlines und Zuständigkeiten und sowas. Weil das spielt auch sehr damit rein, dass ich solche Sachen eben die ganze Zeit präsent habe. Aber alleine dieses Mindset von so einer Producer-Rolle, das hat mich schon persönlich sehr weitergebracht. Mhm. Und ich glaube auch jetzt bei den KollegInnen, die mehr in so eine Verantwortungsposition reinrutschen, wo sie selbstständig mehr so ein Projekt pflegen, ist es, glaube ich, auch wichtig, dieses Mindset zu bekommen. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal präsentieren.
Sag mir abschließend nochmal, Kai, ich habe ja gesagt, wir wollen so den direkten Kontakt zwischen technischen Leuten und dem Kunden, weil das so ein bisschen unser USP auch ist. Würdest du dir denn an der Stelle in manchen Projekten einen Projektmanager, einen Key Account Manager, jemanden wünschen, der nochmal dazwischen hängt und das alles ein bisschen strukturiert, sortiert und dir auch viel Arbeit abnimmt, die du ja damit hast?
Also, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich glaube, die Aufgabe von dieser Producer-Rolle ist es, den Übertrag zu leisten von den abstrakten Anforderungen, die der Kunde hat, hin in technische einzelne Aufgaben, die Abhängigkeiten zueinander haben und die sich dann ein Programmierer kümmern kann. Und ich mache das gerne. Ich habe da Spaß dran, auch so abstrakte Konzepte zu überdenken und zu überlegen, ob jetzt die Lösung, die da vorgeschlagen ist, tatsächlich das Richtige ist. Mir macht das total viel Spaß, auch nachher dann die Qualitätssicherung. Mhm. Deswegen würde ich da gar nicht sagen, dass ich jetzt unbedingt einen gerne hätte, der mir das abnimmt. Schwierig wird es immer, wenn das Projekt noch größer ist und da Entscheidungswege drin sind, die vielleicht nicht nur von einer Person abhängen oder unterschiedliche Disziplinen gefragt werden oder einfach sehr viele Kanäle zusammenlaufen. Da dann so den Überblick zu behalten und doch irgendwie so nach vorne zu gehen, das finde ich schon teilweise schwierig.
Ich komme so ein bisschen auf den Gedanken, weil ich ja seinerzeit auch mal 2 Jahre lang Wirtschaftsinformatik studiert habe. Jedenfalls haben die Wirtschaftsinformatiker, mit denen ich studiert habe, sich auch größtenteils als Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft verstanden. Und das kommt mir sicherlich ein Stück weit auch bis heute zugute. Das wäre aber genau so eine Person, die man heute bräuchte, um zu sagen, ich quatsch mit dem Kunden, habe ein gewisses technisches Verständnis, habe vielleicht auch schon mal entwickelt, also mindestens in meinem Studium meine Informatikkurse belegt und kann eben mit dem Kunden und der Technik auch sprechen und kann das bestenfalls auch sinnvoll übersetzen in technische Anforderungen. Und das würde natürlich von uns Entwicklern dann wahnsinnig viel Arbeit wegnehmen. Nichtsdestotrotz natürlich eine Zwischenebene einziehen. Und da kam so ein bisschen meine Frage her, ob du dir jemanden wünschen würdest, der das kann. Also Voraussetzung ist natürlich, dass er das gut kann und nicht jemand, der es nicht gut kann, weil dann bringt es natürlich offensichtlich nichts. Mhm. Aber ich glaube, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass du das an sich auch einfach ganz gerne machst und deine Rolle auch so ein bisschen definierst.
Ja, also ich finde es gut, die Hierarchien so flach wie möglich zu halten. Und idealerweise bei so kleineren Projekten und kleineren Kunden ist der Producer, die Producerin, auch gleichzeitig die Entwickler oder Entwicklerin, sodass da wirklich nur 2 Kommunikationswege sich gegenüberstehen, nämlich einmal der Kunde, der irgendeine Anforderung formuliert und bei uns jemand, der das umsetzt im Großen und Ganzen. Da jetzt noch irgend so eine Etage einzuziehen, wie du es am Anfang gesagt hast, dann geht was verloren in der Kommunikation, da muss man alles 2-mal erklären. Da ist das schon ganz cool, wenn das die gleiche Person ist.
Total, total. Das habe ich gestern im Angebot auch noch mit reingebracht. Das ist ein größerer Konzern. Haben dann angefragt, ja, wie schnell wir denn so Entwicklungsteams aufstellen können, mit welchen Rollen, also Senior, Junior, Projektmanager, ich weiß gar nicht, da hatten die noch ein paar andere Sachen dazu geschrieben und so. Und dann habe ich denen auch einfach ganz trocken geschrieben, hier, wir können innerhalb von 2 Wochen, können wir euch ein Team von 1 bis 3 Personen immer aufstellen. Und das sind nur Senior Devs. Und das funktioniert gerade deshalb, weil die Leute sich nicht nur als Senior Devs verstehen, sondern der eine hat ein bisschen Schwerpunkt, dass er Design mitmachen kann, der andere hat einen Schwerpunkt, dass er noch Projektmanagement, also Producer, sage ich mal, mitmachen kann. Der nächste ist im Frontend stark, der nächste ist im Backend stark und so weiter. Und wir können halt total agil für dieses Projekt die Leute raussuchen, die gut passen. Und das ist halt die Stärke, dass wir da nicht wirklich ein Team zusammenbauen müssen, sondern wir können fast jeden bei uns nehmen und den auf ein neues Projekt draufschmeißen. Und dann nehmen wir die, die gerade Kapazitäten haben und die vielleicht noch vom Profil ganz gut passen zu dem, was da gefordert ist. Und das hat natürlich auch den Vorteil, weil wir alle den mindestens mal ähnlichen, wenn nicht sogar gleichen Tech-Stack haben. Das heißt, wir müssen jetzt nicht gucken, der eine kann jetzt C-Sharp und der andere kann PHP, sondern die Leute, die bei uns arbeiten und die Projekte, die für uns relevant sind, die kann auch jeder bei uns bedienen.
Genau. Entscheidend ist an dieser Rolle, dass man sich eben gewahr macht, dass die Zeitfrist, diese ganze Kommunikation, die ich gesagt habe, wenn man da jeden Tag eine halbe Stunde mal ins Projekt reinschaut und guckt, wie ist der aktuelle Stand und so einen Kommunikationsweg sucht, dann ist das so über einen Tag verteilt nicht viel, wenn man es eben regelmäßig macht, so wie bei Server-Updates. Aber es ist halt so Arbeit on top, die der Kunde jetzt nicht explizit bestellt hat, wo es vielleicht eine Task für gibt, die man abrechnen kann. Aber es ist halt ein entscheidender Punkt, das eben doch unterzubringen. Und wenn man jeden Tag so ein bisschen macht, dann bringt es das ganze Projekt viel weiter nach vorne.
Mhm, total. Ja, Kai, ich glaube, das war schon ganz spannend und ich würde es fast dabei belassen.
Mhm.
Ich will abschließend noch sagen, wenn dieser Podcast hier wieder erwarten am 18.05., also am nächsten Montag, online geht, so wie das turnusgemäß der Fall wäre. Übrigens ist auf manchen Kanälen veröffentlicht worden, dass wir wöchentlich updaten oder wöchentlich hier veröffentlichen. Es ist tatsächlich zweiwöchentlich, aber das nur so als Nebennotiz. Also wenn dieser Podcast tatsächlich am 18.05. am Montag online gehen sollte, dann habe ich an dem Junggesellenabschied, auf dem ich jetzt in Budapest bin, übers Wochenende nicht übertrieben. Weil es dann doch an mir hängt, das Ding dann hochzuladen und zu veröffentlichen.
Oh je.
Und mal gucken, ich komme erst Sonntag spätabends eigentlich wieder, 21 Uhr. Und da muss ich noch gucken, dass ich den ganzen Rest mache, den Lisa mich schon vorbereitet hat, netterweise. Aber wenn ich es dann online stelle, dann hatte ich eine lange Nacht.
Jetzt hast du es doppelt und dreifach gejinxt.
So ist es. Und mir auch ein bisschen Druck gemacht, dass es auch klappt.
Weil
die letzten Male hat es ja sehr gut geklappt mit dem regelmäßigen Veröffentlichen. Und das würden wir natürlich gerne beibehalten.
Okay. Hat mich gefreut, Felix. Von heute waren spannende Themen dabei. Ich hoffe, ihr da draußen auf. Wie gesagt, mich würde total das Feedback zu unserem neuen Logo interessieren, wie das da draußen angekommen ist. Ansonsten hören wir uns bestimmt in 2 Wochen, oder Felix?
So machen wir es, wobei wir wahrscheinlich sogar etwas früher aufnehmen sollten. Aber da spreche ich nochmal separat mit dir zu.
Oh, okay.
Mach's gut, lieber Kai, ne?
Tschüss.